Wenn eine Sünde mit einem anderen Menschen zu tun hat, gibt es hier Bedingungen für die Reue. Die drei zuvor genannten und viertens, dass er dem Geschädigten sein Recht zukommen lässt, das heißt, dass er, wenn es sich um Geld oder ähnliches handelt, ihm dieses zurückzahlt, dass er, wenn es sich um eine Straftat oder ähnliches handelt, ihm ermöglicht, seine Bestrafung zu erwirken oder ihn um Verzeihung bittet. Und dass er, wenn es sich um üble Nachrede handelt, diese zurücknimmt. Und er soll alle Sünden bereuen. Wenn er nur einige bereut, ist seine Reue für diejenigen Sünden, die er bereut, gültig. Die anderen jedoch bleiben bestehen.
Sehr gut, reicht bis hier. Wir haben das letzte Mal gesagt, die Reue zu Allah Ta'ala, dass man sich bereut, da gibt es drei Bedingungen, damit diese Reue angenommen wird. Erste Bedingung, dass dieser Sünder die Sünde nicht mehr tut. Also die Sünde unterlässt. Zweitens, dass er das bedauert vom Herzen. Nicht, dass er das nicht mehr tut, aber er bedauert das nicht, dass er das getan hat. Er ist immer noch froh, damit, dass er diese Sünde begehrt hat. Und drittens, dass er die Sünde nicht mehr begeht. Das ist, wenn die Sünde zwischen dir und Gott ist. Wenn die Sünde jetzt von einem anderen Mensch abhängig ist. Das heißt, du hast jemandem Unrecht getan. Du hast jemandem sein Geld genommen. Du hast jemandem irgendwas Schlechtes getan. Da kommt eine vierte Bedingung, was Imam Nawawi gesagt hat, ist, dass du das zurückzahlst zu diesem Mensch. Dass du zu ihm gehst. Wenn du ihm Geld genommen hast, gibst du ihm das zurück. Wenn du ihm Unrecht getan hast, du lässt dir das, dass er da dasselbe macht. Hast du ihn geschlagen, er muss dich auch schlagen. Hast du ihn so. Und dazu die Entschuldigung von ihm. Aber er sagt, und er soll alle Sünden bereuen. Wenn er nur einige bereut, ist seine Reue für diejenigen Sünden, die er bereut, gültig. Hier, da gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Wenn man Sünden begeht, man bereut paar Sünden und paar nicht. Zählt er als Bereuer, also können wir seine Reue als gültig nennen? Manche Gelehrte sagen nein. Weil die Reue, er muss die Sünden nicht mehr tun. Diese Sünden, was er, die Sünden sind abhängig voneinander. Deswegen kann man nicht die Reue so zeichnen als richtige Reue, erst wenn er die Sünden lässt. Manche sagen, nein, wenn er ein paar Sünden bereut und ein paar nicht bereut, Allah Ta'ala nimmt das an und die anderen bleiben vorhanden. Also diese Reue hier ist gültig und die anderen bleiben unabhängig davon. Manche, die Dritten sagen, es nur, wenn die anderen Sünden von den bereuten Sünden abhängig sind, dann muss er von allen Sünden bereuen. Wir geben ein Beispiel damit besser. Ein Mann, das ist ein Sünde, ein Mann, der zum Beispiel mit Frauen schläft. Er hat das bereut. Er sagt so, Allah Ta'ala, ich mache das nicht. Und er bereut und Allah Ta'ala nimmt seine Reue an. Aber gleichzeitig, er guckt Frauen, die nackte Frauen zum Beispiel oder also diese Sünde, du kannst mit uns setzen, wenn du willst. Ja. Also die zweite Sünde ist von den ersten abhängig. Wenn er das erste bereut hat, das zweite ist davon abhängig, die führt dazu. Deswegen hier sagen die Gelehrten, die dritte Meinung, sagen nein. Wenn die Sünden voneinander abhängig sind, dann muss er das Ganze bereuen. Er sagt nicht, ich bereue Zina mit Frauen, aber ich bereue, also und das mache ich weiter. Nein, die sind voneinander abhängig. Ja? Kannst du uns weiterlesen jetzt?
Zur Notwendigkeit der Reue gibt es im Koran und der Sunna mehrere Beweise.
Sehr gut.
Im Koran sagt Allah, der Allhöchste, sinngemäß, und wendet euch allesamt Allah reuevoll wieder zu, ihr Gläubigen, auf dass ihr Heil erlangen möget. Ein weiterer Vers.
Reicht erstmal dieser Vers. Das ist in Surat An-Nur
31.
Das ist eine Aya. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Und wendet euch alles an, allesamt Allah reuvoll wieder zu, ihr Gläubigen, auf das ihr Heil erlangen möget. Das ist ein Teil von einer großen Aya. Die wurde schon am Ende dieser Aya damit geschlossen. Die Aya ist über die Gläubigen, dass Allah Ta'ala ihnen sagt, sie sollen ihre Blicke, und das kann ich vielleicht lesen. Wir lesen die ganze Aya und danach kommen wir zu dieser Aya, damit wir wissen, was Allah Ta'ala dazu sagt. Und sagt zu den gläubigen Frauen, Allah Ta'ala sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken, also senken von den Sünden. Genauso wie sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten, ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst sichtbar ist. Und sie sollen ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer nicht allen Menschen, sondern außer ihren Ehegatten, er darf sie sehen, klar, ihren Vätern, den Vätern ihren Ehegatten, ihren Söhnen, den Söhnen ihrer Ehegatten, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und den Söhnen ihrer Schwestern, ihren Frauen, denen sie ihre rechte Hand besitzt, den männlichen Gefolgsleuten, die kein Geschlechtstrieb mehr haben, den Kindern, die auf die Blöße der Frauen nicht aufmerksam geworden sind, und sie sollen ihre Füße nicht aneinander schlagen, damit nicht bekannt wird, was sie von ihrem Schmuck verborgen tragen. Wendet euch alle reumütig Allah zu, ihr Gläubigen, auf dass es euch wohl ergehen möge. Vor dieser Eier sagt Allah Ta'ala zu den Männern das Gleiche. Das ist nicht nur für Frauen, auch für uns ist das. Sagt zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Das ist lauterer für sie. Gewiss, Allah ist kündig dessen, was sie machen. Allah Ta'ala weiß alles. Er weiß das Verborgene. Aber am Ende hat Allah Ta'ala die Eier damit geschlossen, dass Allah die Reue annimmt. Wenn man solche Sünden begeht und man kehrt zu Allah zurück, O Allah, vergib mir, Allah Ta'ala vergibt die Sünden. Hier habe ich etwas dazu sagen über das Thema Frauen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kannst du ein bisschen, damit dir das eine Runde so. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gewarnt von der Versuchung oder von einer starken Prüfung. Das heißt Frauen. Die Frauen können in eine Gesellschaft, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Passt auf in Sachen von Dunya, in dieser Zeit, und passt auf in Sachen von Frauen. Das größte Problem bei Kinder Israel war Frauen. Frauen war ihr erstes Problem, womit sie zerstört wurden. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwarnt uns davon. Deswegen sehen wir heutzutage, viele Feinde des Islams, sie nutzten die Frau als Zerstörungsmittel der muslimischen Gemeinschaft oder der muslimischen Gesellschaft. Wie wir gelesen haben, wie eine Frau aussehen muss, gedeckt, ihre Reize ist gedeckt, außer von ihrem Mann und. Da kommen sie und sie nutzen diese Mittel. Das ist ein ganz hartes Mittel. Diese Mittel kann ein richtiger, kräftiger Mann zerstören. Ein Mann, der kräftig ist und auch im Kopf gut ist, vor einer Frau, er kann zerstört werden. Sie nutzen diese Mittel, dass sie unsere Gemeinschaft und unsere Gesellschaften zerstören. Und deswegen sehen wir heutzutage, nachdem sie das so erlaubt haben, dass die Frauen ihre Reize zeigen können und dass die Frauen diese Rechte haben, also mit irgendeinem zu gehen und mit irgendeinem zu schlafen, dann haben wir auch in unseren islamischen Ländern solche soziale Probleme. Ja? Und deswegen von der Frau kommt das größte Problem und heutzutage wird das auch politisch benutzt. Die Frau wird auch in Politik benutzt, dass eine Gesellschaft, wie man eine Gesellschaft zerstören kann. Heutzutage haben wir sogar zwischen ihnen, den Politikern selbst, haben sie die Frau genutzt, um einen Präsidenten zum Beispiel zu zerstören, wie mit dem Clinton, diese Lewinsky oder wie sie heißt. Ja? Also die Frau wurde immer in Geschichte für solche Sachen benutzt. Allah Ta'ala sagt uns, wie die Frau ist ja, sie erzieht ja die Gesellschaft. Sie erzieht die Führer des Landes. Deswegen soll die Frau auch so gut sein und so gut erzogen, dass sie unsere Gesellschaft auch aufbauen kann. Deswegen sagen wir auch, die Frau ist die Gesellschaft. Ist die Gesellschaft. Ja? Allah Ta'ala warnt uns davon und er warnt uns von den Schritten, die dazu führen. Er sagt uns, macht eure Blicke nach unten, weil das führt zu einer schlimmen Sache. Deswegen hat Muhammad s.a.w. gesagt, An-Nadra Sahmun min Sihami Iblis. Das Sehen, dieses Blick, aber falscher Blick, schlechter Blick, ist ein Pfeil von dem Satan, von Iblis auf deinem Herzen. Er nimmt dich von dieser Seite und er kommt in dein Herz rein. Du machst ihm eine Tür auf, du sagst ihm, komm rein. Wenn er reinkommt, er geht jetzt weiter. Nach dem Blick kommt was anderes. Ach so?
Ja,
der Engel macht was Gutes eigentlich.
Aber sie haben das anders.
Ach so.
Der Mensch, der macht einen Blick und wurde ein Gefühl erzeugt, das ist ein Pfeil vom Engel.
Wir sagen, das ist ein Pfeil von dem Satan. Weil er nimmt dich von dieser Seite. Engel macht immer was Gute eigentlich.
Aber sie sprechen das so.
Ja, wisst ihr, dass es Engel gibt unter uns, die Gläubigen in ihrem Glauben helfen. Er kommt zu dir, er erinnert dich. Genauso wie der Satan mit dir macht. Es gibt Wa'idullah. Muhammad s.a.w. hat ihn Wa'idullah genannt. Bei dem Herzen jeden Muslim, der kommt zu ihm und er sagt ihm, hey Diener Gottes, pass auf, hey Diener Gottes. Und das fühlt jeder. Wenn man eine Sünde begeht, dann bekommt man dies. Als ob jemand mit dir redet. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auch solche Hilfe gegeben. Ja? Paradies ist eigentlich zu haben. Man muss nur ein bisschen Mühe geben.
Ja. Ich bin nicht heiß, dass ich das nicht so
Guck mal, Allah Ta'ala.
Ich wollte
Allah Ta'ala hat Satan erschaffen. Er hat auch die Engel erschaffen. Genauso wie er die Menschen erschaffen hat. Und er hat auch Djinn, Teufel, Djinn, andere Wesen,
Geisteswesen,
auch erschaffen. Er hat viele Wesen erschaffen. Und für jede Sache hat Allah Ta'ala einen Grund. Und wir kennen alle die Geschichte von Adam a.s. Und da war der Startpunkt, dass Allah Ta'ala uns sagt, hey, das ist euer Feind. Der will euch zerstören. Der will euch in die Irre führen. Der will euch zur Feuerhölle bringen. Passt auf, euer Feind ist das und das und das. Und er hat das uns genannt. Deswegen, wir glauben daran, dass der Shaitan mit allen Mitteln versucht, einen Muslim, einen Gläubigen in die Irre zu bringen. Deswegen muss man auch die Mittel von Shaitan auch kennen. Wie zum Beispiel dieser Hadith. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns, das Blick ist ein Pfeil von dem Satan. Er kommt dann rein in deinem Herz und er kann dich danach beherrschen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns, inna Shaitan yajri fi dami majra yajri fi al-uruq yajri fi al-insan majra dami fi al-uruq. Shaitan, der Satan, der fließt bei den Menschen genauso wie der Blut in den Adern fließt. Wann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt? Er war einmal mit seiner Frau in der Moschee. Das war in Ramadan. Und da kam ein Gefährte vorbei. Und der Gefährte hat nichts gesagt. Er hat sie gesehen, beide, und er ist weitergegangen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn gerufen, komm. Was? Das ist meine Frau, Zainab. Weil sie ja gedeckt ist, er sieht sie nicht. Das ist meine Frau, Zainab. Er sagt ihm, ich habe nicht gesagt, ich habe auch nicht im Kopf gehabt. Oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, inna shaytana yajri fil insan majra dami fil uruq. Der Shaitan, er fließt bei den Menschen genauso wie das Blut in Adam fließt. Es kann vieles sein. Kommt Shaitan zu ihm und er sagt ihm irgendeine Idee. Muhammad sallallahu alaihi wasallam steht mit einer Frau und Allahu a'lam. Also Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das zugeschlossen, hat ihn gerufen, komm. Und er hat uns das gezeigt. Shaitan nutzt viele Mittel, uns zur Irre zu bringen. Und deswegen muss man diesen Mittel auch kennen. Und der Mittel, was er auch nutzt, ist die Frau. Ist die Frau. Wenn die Frau nicht gut bewahrt ist in der Gesellschaft, nicht gute Religion hat, nicht bewahrt ihre Erziehung, und die geht unerzogen auf der Straße, dann kann sie viele, viele Männer in die Irre bringen. Und ihr versteht ganz genau, was ich sage. Da braucht man nicht viel zu erklären. Eine Frau kann wirklich mit ihrer Methodik viele harte, richtige Männer in die Irre bringen. Deswegen warnt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon. Und das ist der Hintergrund, warum in Islam die Frau und der Mann, jeder ist bewahrt, jeder ist für sich bewahrt. Ein Mann darf nicht mit einer fremden Frau in einem Raum sitzen oder mit einer fremden Frau da reden oder weiß ich nicht. Und die Frau darf auch nicht mit einem Mann, einem fremden Mann begrüßen, oder genauso wie die Männer. Der Islam bewahrt uns. Er bewahrt unsere Gesellschaft. Und damit geht das Leben fort. Und nur damit kann man eine starke Gesellschaft bauen. Sonst geht man in die Irre. Gestern haben wir eine Marsch gehört von den Männern, die sich Schwulen nennen. Ja? Ja? Wenn ihr seht, diese offene Gesellschaft, sogenannte offene Gesellschaft, tolerante Gesellschaft, die alles erlaubt. Du darfst machen, was du willst. Es gibt keine Grenzen für die Freiheit. Die sagen, nein, es gibt Grenzen für die Freiheit. Bei uns, die Grenzen sind die Grenzen, was Allah Ta'ala uns niedergeschrieben hat. Macht das nicht, macht das. Und auch sie, wenn sie meinen, es gibt keine Grenzen in der Freiheit, das ist eine Lüge. Geh mal bei roten Ampel, dann bezahlst du 50 Euro Strafe. Wo ist die Freiheit? Ich will sterben, zum Beispiel. Also, es gibt immer Grenzen. Es gibt immer Grenzen. Keiner darf sagen, es gibt eine grenzlose Freiheit. Er lügt, derjenige, der sowas sagt.
Jetzt haben Sie keine Gesetze.
Ja, genau. Die Gesetze, die begrenzen doch die Freiheit. Du darfst nicht zum Beispiel nach 10 Uhr laut sein bei deinem Nachbarn. Das ist ein Gesetz bis 7 Uhr. Das ist Ruhezeit. Ich bin doch frei, ich will singen. Nein. Wo ist die offene Freiheit, die grenzlose Freiheit? Also, es gibt Grenzen. Gibt ihr zu, dass es Grenzen gibt? Sie sollen das, weil wir sehen das vor unseren Augen. Wir sagen ihnen auch, wir haben auch Grenzen für unsere Freiheit. Nur, das ist keine menschliche Grenzen, nicht von menschlicher Quelle, sondern von demjenigen, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, der Bescheid weiß und der ganz genau weiß, was gut ist und was schlecht ist.
Ich habe gestern nur zufällig im Radio gehört, von den Nachrichten, dass in Amerika bei so viel Freiheit, da gibt es bestimmte sexuelle Praktiken, die verboten sind, gesetzlich verboten sind. Bei uns ein Teil davon
halal. Bei denen ist es verboten. Zum Beispiel? Die sagen, Oralverkehr, es ist verboten. Bei denen.
Ich weiß nicht, in welchem Bundesstaat, aber das haben
die
als Gesetz geschaut. Kann man
so
was sagen?
Ja, auch Homosexualität in vielen Bundesstaaten ist haram. In Amerika ganz offiziell.
Ist haram.
Ja?
Ist verboten.
Nach ihren Gesetzen?
Mhm. Aber sie sind. Nee, sie kämpfen, sie kämpfen dabei, dass, ja, dass, ja, dass das erlaubt wird. Ja? Aber ich sag dir, ich habe einmal einem deutschen Freund, nicht muslimischen Freund, gesagt, eure Gesellschaft sieht von außen sehr, sehr stark aus. Industrie, Daimler, Chrysler und der Bosch. Und sieht richtig stark aus. Von innen ist das wirklich richtig, richtig schwach. Genauso wie ein Zahn, die weiß aussieht. Und du gehst zum Zahnarzt, der sagt dir, so, dein Zahn ist tot. Du sagst ihm, die ist aber weiß. Guck mal, die ist schön weiß. Er sieht, er hat das mit Radio und mit Strahlung gesehen, dass das nicht mehr ist. Es ist kein Zahn. Er nimmt das weg. Das ist genauso diese Gesellschaft. Ja, Achim, eine. Guck dir, Achim, Fernseher, reicht dir? Reicht dir diese Tagesschau oder wie heißt das? Worüber sie sprechen, was ihre Probleme sind. Deswegen, wenn der Glaube fehlt, der Glaube an einen einzigen Gott, an einem Gott, der die Führung hat. Nicht ein Mensch, der die Führung hat. Wer bestimmt uns die Führung? Und wer bestimmt uns die Gesetze? Allah Ta'ala, der das erschaffen hat. Einer, der Glaube hat, er geht nach den Gesetzen von Gott. Nicht ungerecht sein. Ungerechtigkeit ist verboten. Gegen jeden Wesen. Ja, auch gegen Tieren ist verboten. Und einer, der keinen Glauben hat, und er macht, was er will und was er denkt. Deswegen, sie sagen das selber auch. Wenn du die Zukunft sehen willst, dann guck auf unsere Jugendlichen. Jugendliche. Dann guck mal die Jugendlichen. Geh mal und guck mal die Jugendlichen. Wo findest du die? Nur in Diskotheken und nur, also richtig nur in, beim Trinken und Frauen und Hasch und. Meisten, sage ich. Wenig von ihnen, die richtig auf dem richtigen Weg sind. Ja? Deswegen, wenn man die Zukunft sehen will, dann muss man die Jugendlichen sehen. Weil sie sind ja die Führer. Heutzutage sehen wir immer bei den Politikern, es gibt immer alte Leute. Aber die alten Leute werden doch sterben, oder? Demnächst werden sie sterben. Dann kommen die nächste Generation, die dann führen wird. Was ist das von Generation? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat uns davon gewarnt. Er hat uns gesagt, bei Banu Israel, dass ihr erstes Problem, dass sie zerstört wurden, womit hat das angefangen? Mit Frauen. Mit Frauen. Er hat uns gesagt, dann passt auf in dieser Sache von Frauen. Ja? Genauso wie ich Beispiele gegeben habe. Wenn man eine Frau kann jemand zu ihr bringen, wenn sie zum Beispiel ihre Schönheit zeigt und so mit ihm spielt und dann führt sie ihn weg. Ja? Deswegen bei den Frauen hat Muhammad uns gewarnt von den Frauen. Er hat uns gesagt, passt auf, das kann ein Anfang für euch sein. Er hat uns auch von dem Geld gewarnt. Auch vom Geld. Er hat uns gesagt, passt auf im Geld, in Geldsache. Geld kann uns auch zerstören. Guck mal, heutzutage viele Kriege werden geführt, mit welchem Grund? Geld. Öl oder Geld also. Deswegen Geld und Frauen, das sind zwei Faktoren, die eine Gesellschaft zerstören können. Allah Ta'ala sagt in dieser Ayah, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Die zweite Ayah sagt Allah Ta'ala, استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Das heißt sinngemäß, und dass ihr euren Herrn um Vergebung bittet und euch reuvoll ihm zuwendet. Von diesem Ayah weiß man, dass das eine Pflicht ist von jedem Muslim, dass er bei jeder Sünde bereuen muss. Bei jeder Sünde, was man macht, man muss die nicht fallen lassen. So, ich habe die Sünde gemacht, das war schon vor einem Jahr, ist vergessen und nie. Von jedem Sünde muss man sich bereuen und zu Allah Ta'ala und von Allah Ta'ala die Vergebung bitten. Allah Ta'ala hört uns und er sieht uns und er freut sich, wenn ein Diener zu ihm zurückkehrt. Deswegen, wenn man eine Sünde macht, egal wie die Sünde ist, egal wie groß ist die Sünde, ob die Sünde bis zum Himmel kommt, schlimmste Sünde, Allah Ta'ala vergibt das. Wenn du zu ihm kommst, mit einem offenen Herz, ein Herz, ein bereuendes Herz, der zu Allah Ta'ala zurückkehrt. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. O die ihr glaubt, kehrt zu Allah zurück in aufrichtige Reue. Das sind alle andere Ayaten, die dieselbe Bedeutung haben, dass wir alle Gläubige, wir müssen zu Allah Ta'ala zurückkehren und mit aufrichtiger Reue, nicht falsche Reue, nicht Lüge, nicht Heuchlerei, sondern mit aufrichtiger Reue. Du kommst zu Allah Ta'ala zurück, aber du sagst nicht, ich werde zurück zu meiner Sünde in ein paar Tagen. Ich bereue mich erstmal jetzt und danach kehre ich wieder zurück. Nein, mit aufrichtiger Reue. Und der erste Hadith ist ein schöner Hadith über Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Er sagte, Ya ayyuhan nas, tubu ila Allahi wa astaghfiruh, fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra, rawahu Muslim.
Abu Huraira radiallahu anhu erzählte, ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sagen, bei Allah, gewiss, bitte ich Allah um Vergebung und wende mich ihm reuevoll zu, mehr als 70 Mal am Tag.
Bukhari. Allah, Muhammad sallallahu alaihi sagt, er schwört, Wallah, inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der beste Diener, der gar keine Sünde macht, der zu Allah Ta'ala näher als allen Menschen ist. Er ist ein Prophet und er bereut sich und er betet Allah um Vergebung mehr als 70 Mal pro Tag. Stellt euch mal das vor. Wie oft haben wir Allah Ta'ala um Vergebung gebetet? Pro Tag oder vielleicht pro Woche oder vielleicht pro Monat oder vielleicht im Leben. Manche Leute haben niemals daran gedacht, dass sie sich bereuen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der beste Mensch, der beste Diener, der ein Prophet ist, sein Ort ist der höchste Paradies und er bereut sich mehr als 70 Mal pro Tag. Er gibt uns und er sagt uns, Tubu ila Allahi wastaghfiruh. Wir müssen dasselbe machen. Bei jeder Zeit, wo du Zeit findest, bereue Allah. Was sagst du beim Bereuen? Zwei Wörter. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ich bitte um Vergebung und ich bereue zu Allah Ta'ala. Zwei Wörter. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Du sagst das nicht nur mit der Zunge, sondern du denkst, du hast Sünden getan. Du sagst Astaghfirullah, oh Allah, vergib mir. Wenn du das mit Herzen sagst, Allah Ta'ala vergibt dir die Sünden. Das ist ganz einfach bei Allah Ta'ala. Er macht das, er löscht das weg. Immer At-Tawbah und Istighfar. Aber nicht alle Sünden kann man kennen. Viele Sünden macht man vergisst die. Und man sagt, es ist eine Pflicht, dass wir bei jeder Sünde uns bereuen. Wenn wir die Sünde gar nicht erinnern, dann muss man sagen, Allahumma gfirli Ma a'lamu wa ma la a'lam. O Allah, vergib mir, was ich weiß und was ich nicht weiß. Was ich weiß und was ich nicht weiß. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt auch in zweiter Hadith dasselbe, aber er sagt das zu uns. Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah.
Al-Arar ibn Yasir al-Muzani radiallahu anhu erzählte, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: O ihr Menschen, wendet euch Allah zu und bittet ihn um Vergebung, denn ich wende mich ihm 100-mal täglich reuevoll zu.
Er sagt uns: O Menschen, wendet euch zu Allah zurück und bereut euch. Ich bereue mich mehr als 100-mal pro Tag. Oh, eine Hadith haben wir 70-mal. Eine Hadith haben wir mehr als 100-mal. Was hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht? Mehr als 100 oder mehr als 70? Hier sage ich eine Erklärung dazu, um die zwei Hadithen beide zu nehmen. Erste Hadith haben wir 70-mal. Und bei zweiten Hadith, er sagt, er bittet Allah um Vergebung 100-mal.
Ich meine, eine Erklärung wäre, weil das von Abu Huraira überliefert ist, dass ein Sahabi, er sagt, zitiert er ihn, oder?
Ja, er zitiert. Nein, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt.
Okay.
Nee, hier Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ich bete um Vergebung 70-mal pro Tag. Und in einer anderen Überlieferung sagt er, ich bete Allah um Vergebung 100-mal. Was nehmen wir? Hier ist eine Erklärung. 70, dieses Wort 70, ist in arabischer Sprache, kann anderes heißen. In arabischer Sprache wird das Wort 70 für Vielzahl genannt. Wenn man sagt, ich habe tausende Mal zum Beispiel das gemacht, warum hast du diese 1000 benutzt? In Arabisch wird 70 dafür benutzt, für Vielzahl. Wenn ich sage, ach, ich bin 70 Mal dahin gegangen. 70 Mal, das heißt nicht 70 ganz genau gezählt, 69, 70, sondern, weiß ich nicht, also ich bin 70 Mal, also kann sein 100, 1000 zum Beispiel. Und bei 100, die Überlieferung von 100 ist das eine genaue Zahl. 100 ist eine genaue Zahl. Bei 70 meint Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er bietet Allah um Vergebung mehrmals am Tag. Ja? Das ist eine Erklärung. Von, glaube ich, zwei oder drei Erklärungen. Es gibt zweite Erklärung, die zwei Ahaditen auch liegt. Inni atubu ila Allahi 70 marra, inni atubu ila Allahi 100 marra. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bittet Allah um Vergebung 70 Mal pro Tag und er sagt, er bittet Allah um Vergebung 100 Mal. Ja, einmal hat er so gemacht, 70 Mal und einmal 100 Mal. Wo ist das Problem? Es gibt kein Problem. Deswegen, aber was wir darunter verstehen, diese große Zahl, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich erinnert, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Allah denkt, so oft denkt er an Allah ta'ala am Tag, dass er sagt, Astaghfirullah wa atubu ilayh, und mit richtigem Herzen, und er bereut sich. Ja? Und wir haben die Überlieferung von Aisha, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam die ganze Nacht gebetet hat, bis seine Füße so dick geworden sind von dem Stehen. Er betet die ganze Nacht. Sie sagt Aisha zu ihm, sie sagte ihm, O Muhammad, du bist der Prophet Allahs. Allah hat dir doch die Sünden vergeben, was du gemacht hast und was du machen wirst. Also, du bist rein, total rein bei Allah Ta'ala. Er sagte ihr, أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. Willst du nicht, dass ich ein dankbarer Mensch sein will? Er will seine Dankbarkeit zu Allah Ta'ala zeigen, mit Taten. Sonst er hätte gesessen, kein Problem. Er hat die Paradies, er ist ausgewählt bei Allah Ta'ala. Aber nein, er hat weiter und weiter getan. Und er hat für den Islam auch gekämpft, selber. Nicht hinten gestanden, sondern immer in erster Reihe. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir wissen, dass in Uhud, in dem Kampf von Uhud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde hier verletzt und er hat zwei Zähne verloren und seine Füße. Er wurde auch in seine Füße verletzt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obwohl er, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte eine Eisenschutzmaske gehabt und das Schwert ist auf diese Maske gekommen, bis die Maske in seinen Wagner, ja? Okay. Ja, genau, reingekommen. Als sie das Dick nehmen wollten, alaikum salam wa rahmatullah. Später ist die Rechnung. Danach haben sie das gemerkt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam schwer verletzt war. Also Muhammad sallallahu alaihi wasallam selber, er bietet um Vergebung von Allah ta'ala. Und wir beenden mit dieser Hadith, inshallah. Und dann machen wir die nächsten drei Ayaten. An Abi Hamzata Anas ibn Malik al-Ansari, خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. سبحان الله.
أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam versicherte, Allah ist mehr erfreut über die Reue seines Dieners, als einer von euch es wäre, wenn er sein in einer gewaltigen Wüste verlorenes Reitkamel plötzlich wiederfindet. Bukhari. Die Version bei Muslim lautet, Allah ist mehr erfreut über die Reue seines Dieners, als einer von euch es wäre, dem sein Reittier mit seinem gesamten Proviant in einer Wüste davongelaufen ist und der, nachdem er die Hoffnung, es wiederzufinden, bereits aufgegeben hat, und sich in den Schatten eines Baumes gelegt hatte, sein Tier plötzlich, während er dort liegt, mit baumelnden Zügeln direkt vor sich stehen findet und der überglücklich sagt, O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr, wobei er sich vor lauter Freude derart verspricht.
Nein, nein, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala freut sich sehr über einen Mensch, der zu ihm zurückkehrt. Und er sagt uns mehr, er freut sich mehr als, er hat uns ein Beispiel gegeben. Ein Mensch, der in der Wüste war, mit seinem Kamel, sein Essen und Trinken und alles. Er hat einen Baum gefunden in der Wüste, dann wollte er ein bisschen liegen und ein bisschen schlafen, dann weiter, die Reise weiter. Als er geschlafen hat und aufgestanden ist, hat er sein Kamel nicht gefunden. Was heißt das für ihn? Tod. In der Wüste, du bist allein, du siehst nur Wüste. Du hast nicht dein Kamel, nicht dein Essen, dein Trinken. Wüste ist nicht, das heißt nicht, dass es ein Dorf hier in der Nähe gibt. Oder du kannst laufen, wie du willst. Wüste. Das heißt für ihn Tod. Da brauchst du dich nicht zu bemühen. Was hat er gemacht? Er hat wieder geschlafen und er wartet auf seinem Tod. Er wartet, dass die Zeit kommt, wo er nicht mehr Kraft hat und er stirbt. Als er geschlafen hat und wieder aufgestanden ist, er fand sein Kamel vor ihm. Vor ihm. Und dazu, also mit dem Baum verbunden. Das heißt, sein Kamel ist wieder da, mit dem Trinken und mit dem Essen und alles. Und von lauter Freude sagt er, O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr, als Dankbarkeit. Von Freude hat er was Falsches gesagt. Er wollte sagen, O Allah, du bist mein Herr und ich bin dein Diener. Aber von der Freude... Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns dieses Beispiel gegeben, dass er uns zeigt, wie Allah ta'ala sich freut, wenn ein Mensch, ein Sünder, zu ihm zurückkehrt. Er gibt dir. Und er hat uns in einer anderen Überlieferung ein anderes Beispiel gegeben. Kennt ihr diese Frau, die im Kampf festgenommen wurde und sie wurde von ihrem kleinen Baby getrennt? Als der Kampf zu Ende war, dann haben sie ihr den Baby gebracht. Und sie hat sich so gefreut, dass sie den Baby nimmt, zu sich nimmt. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns dazu gesagt, das ist Allahs Barmherzigkeit. Er sagt, Allahs Barmherzigkeit ist viel, viel mehr als diese Frau zu ihrem Baby. Allah subhanahu wa ta'ala ist mehr und viel, viel barmherziger, als wir denken. Und deswegen brauchen wir keine Gedanken zu machen. Wenn man Sünde gemacht hat, man muss bereuen und vor Allah Ta'ala um Vergebung beten. Allah Ta'ala vergibt dir die Sünden und er gibt dir noch dazu Lohn, nur du sollst weiter in dem guten Weg bleiben und nicht zurück zu den Sünden. Er vergibt dir. Das ist mit Sicherheit und von diesem Hadith, was wir auch hier haben. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Wir beenden inshallah unsere Hadith.